Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unserer Kooperationspartner entstanden.
Die Auswirkungen des Klimawandels sind längst spürbar und betreffen uns alle. Sei es durch extreme Sommerhitze oder Starkregen, der zuletzt vielerorts zu Überschwemmungen führte. Die finanziellen Schäden solcher Ereignisse sind erheblich und machen deutlich, es besteht dringender Handlungsbedarf bei der Reduktion von CO2-Emissionen. Welche Maßnahmen Unternehmen ergreifen können, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels zu werden, diskutiert Eva Komarek im Studio der Presse mit. Christoph Kapfinger, Geschäftsführer von Unica Sustainable Business Solutions sowie Chief Corporate und Affinity Officer bei Unica Österreich. Und Gerhard Sirucek, Geschäftsführer von Unica Sustainable Business Solutions. Dieser Talk ist Teil der Schwerpunktwoche Dekarbonisierung, die von der Presse mit Kooperationspartnern veranstaltet wird. Alle Beiträge dazu finden Sie unter diepresse.com/dekarbonisierung.
Herr Kapfinger, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Wir haben schon in der Anmoderation gehört, wir haben heuer einen Rekordsommer gehabt. Das war der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen, gefolgt von Überflutungen durch Starkregenfälle. Wie ist denn die Situation schon heute, was jetzt finanzielle Schäden betrifft, die durch den Klimawandel ausgelöst werden? Und gibt es Schätzungen, wie sich das in der näheren Zukunft entwickeln wird?
Mhm. Danke für die erste Frage. Sie haben recht, dass die ökonomischen Schäden, die jetzt schon da sind und wir leider wissen, dass es mehr werden, enorm sind. Wenn man sich die weltweiten Schäden anschaut, 2023, da waren es 250 Milliarden Schäden, die klimabedingte Schäden verursachen. Wenn man den Event Boris denkt, an den es noch alle in Erinnerung ist, dann ist es in Österreich, Polen, Tschechien und ein Teil Rumänien über 1 Milliarde Schaden, die hier verursacht wurden im September. Und wir gehen davon aus, dass es mehr werden wird, die Events öfter sein werden. Wir haben Studien, die sagen, es wird 7-mal mehr sein als in der Vergangenheit. Und auf das müssen wir uns intensiv einstellen.
Mhm. Wo liegen denn die größten Risiken, mit denen zu rechnen ist?
Am Ende des Tages, Landwirtschaft ist ein großes Thema. Bei jedem Katastrophenereignis, sei es Regensturm, ist die Landwirtschaft betroffen. Infrastruktur, ganze Infrastrukturunternehmungen, große Firmenkunden, natürlich auch die Einzelpersonen, die Einzelhaushalte, die betroffen sind.
Können Sie uns einen Überblick über die physischen und vor allem auch sozioökonomischen Risiken geben, die durch den Klimawandel entstehen?
Am Ende vom Tag haben wir die Situation, dass die Themen so vielfältig sind, wo wir darauf schauen müssen, wie wir in Zukunft die Schäden präventiv behandeln können, wie wir mit den Themen umgehen, Frühwarnsysteme zu errichten, die Firmen initialisieren, dass sie Vorkehrungen treffen, all die Themen kommen gerade auf uns zu. Thema ist, wir werden die Katastrophen nicht verhindern können. Wir können schauen, dass wir präventiv viel mehr Maßnahmen setzen. Und das ist auf das, was wir eingehen wollen.
Mhm. Herr Sirucek, wie sehen Sie das?
Wenn man die physischen Schäden betrachtet, dann sind natürlich großteils Prozesse, Maschinen, Anlagen, Gebäude betroffen. Es geht natürlich sehr stark auch in Richtung Warenverkehr. Welche Waren sind da jetzt nicht mehr lieferfähig, welche Bereiche müssen ganz einfach stillgelegt werden. Es sind Betriebsausfallszenarien, großteils, die sich natürlich auch wirtschaftlich auswirken, die sich sozioökonomisch auswirken, wie Sie es richtig gesagt haben. Das heißt, Arbeitsplätze sind natürlich auch gefährdet, weil große Industrien unter Umständen nicht wirklich produzieren können. Neben dem privaten Leid, die Mitarbeiter haben natürlich auch meistens in der Region ihre Eigenheime, haben sie natürlich auch noch Sorgen um ihre Arbeitsplätze. Und ich glaube, das sind schon so die wichtigsten Pinpoints neben Infrastruktur, wie es der Christoph richtig gesagt hat, die sich da massiv auswirken.
Mhm. Unica Sustainable ist ja 2024, also heuer eigentlich im Sommer, vom Stapel gelaufen, wie man so schön sagt. Also ein ganz junges Startup. Wie ist es denn zu der Idee gekommen, so ein Unternehmen zu gründen?
Also wir haben ja schon aus der Historie heraus, wie wir mit Firmenkunden umgehen, Risk Engineers. Was machen Risk Engineers? Sie bewerten und schauen sich Kunden an im Sinne von, wie können wir eine Versicherbarkeit herstellen, mit welchen Versicherungssummen. Sie schauen ins Unternehmen rein und machen mit dem Kunden und unseren Anreitern gemeinsam Vorschläge. Aus der Idee hinaus, dass wir in Österreich über 19 technische Risk Engineers haben, die sich mit dem ganzen Thema auch Klima und Gebäude und Inhalt beschäftigen, war und ist es unser Anliegen. Sie haben recht, wir im Juli 2024 gegründet, also jetzt gerade vor 3 Monaten, unsere Kunden auch zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaresilienz mit diesem Team, das schon bestehend da war, zu unterstützen, auszubauen und wo wir jetzt auch das Thema ganz intensiv mit unseren Kunden bearbeiten wollen.
Vielleicht, wenn ich nur ergänzen darf zu der Frage, ganz wichtig ist, dass wir schon festgestellt haben in der Vergangenheit, wenn wir Kunden betreuen, dass natürlich der Risikotransfer alleine nicht mehr ausreicht. Es gibt andere Probleme, Problemfelder, die man bedenken muss, die man auch in der Beratung mitnehmen muss. Und deswegen haben wir ja gesagt, dass wir über den Tellerrand hinaus unsere Aktivitäten ausbauen wollen, um natürlich auch den Kunden einen so gut wie möglich 360-Grad-Schutz geben zu können.
Wie sehr ist denn das auch daraus entstanden, dass ja die Unica selber sozusagen in diesem Bereich ja sich auch neu aufstellen musste?
Am Ende des Tages, ja, wir haben uns selber auch aufstellen müssen. Ich meine, Reporting ist ja jetzt ab nächstes Jahr schon fällig. Wir haben daraus sehr viel gelernt, wie wir unsere doch vielen Niederlassungen, über 400 in Österreich und natürlich auch in den Seeländern, ausstatten müssen, umrüsten wollen. Es ist unser wichtiges Anliegen, dass wir das auch tun. Aus diesem Learning heraus mit unseren diversen Abteilungen haben wir gesehen, was muss der Kunde tun, was soll er tun. Und ich glaube, den Kunden dann zu helfen mit dem Thema, wo rüste ich bestimmte Themen und wie kann ich Lieferketten sicherstellen. Auch wir müssen Lieferketten sicherstellen in unserer Organisation. Das war uns ein Riesenanliegen, diese Erfahrung, die wir jetzt seit über 2 Jahren im eigenen Haus haben, unseren Kunden weiterzugeben.
Arbeiten Sie eigentlich mit Experten zusammen, mit Externen oder haben Sie sich die reingeholt oder? Schon, also die Expertise ist nicht nur in-house.
Nein, man muss davon ausgehen. Das Thema Nachhaltigkeit, Klima ist so vielschichtig. Es geht in alle Bereiche, sodass es unmöglich ist, dass man von heute auf morgen alle Expertisen sich selbst aneignet. Wir haben unser Kernteam, das sind die Ingenieure, die sich mit Sicherheitstechnik beschäftigen, die sich mit den operativen Risiken beschäftigen. Aber natürlich wird es erforderlich sein und ist es erforderlich, hier mit wirklichen Experten zu kooperieren. Das ist ein ganz hohes Anliegen, ist ein großes Qualitätsanliegen, das wir mitnehmen. Wir wollen wirklich mit den Besten zusammenarbeiten. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Wenn wir Klimaberatung durchführen, dann mit Wissenschaftlern, die wissen, was Klima heißt, was Wetterphänomene bedeutet. Also wir wollen die mit ins Boot nehmen, weil die haben die Expertise. Wir können unsere Schlüsse daraus ziehen als Beispiel. Ja, da gibt es aber eine Fülle von anderen Beispielen, wenn wir die 360 Grad betrachten, Cyber, Datenthema und so weiter.
Ja. Das heißt, diesen Bereich decken Sie auch ab? Also es geht ja, nicht nur um Sustainability im Sinne der Umwelt, sondern es geht auch um Sustainability gegenüber
ganz ein wichtiger
Risiken
Punkt.
Wie Cyberangriffe.
Ganz ein wichtiger Punkt, ja. Cyber hat ja was mit Datensicherheit zu tun und ist ein Riesenthema im Governance-Bereich. Also wenn man Environmental Social Governance, dann ist es ein Governance-Thema. Das heißt, es fällt voll in diese Nachhaltigkeitsschiene hinein.
Gut, zusätzlich kommt jetzt noch auch NIS 2, also trifft es ja auch noch viel mehr Unternehmen. Wenn wir jetzt ein bisschen konkreter nach Österreich schauen, bleiben wir vielleicht beim Thema doch Klima, weil es geht ja übergeordnet um das Thema Dekarbonisierung. Welche Risiken sind denn jetzt speziell in Österreich zu beobachten und zu erwarten? Also wir haben es schon gesehen, wir haben Hitze gehabt, heuer im Sommer, wir haben den Starkregen gehabt. Gibt es da noch andere Phänomene, auf die wir uns vorbereiten müssen?
Ja, mit Hitze, Starkregen haben sich zwar große Phänomene bereits vorweggenommen, aber natürlich ist es jetzt nicht nur der Starkregen, es ist auch das Wetterphänomen insgesamt. Wie kommt es zum Starkregen? Das sind diese Temperatursteigerungen, das ist das Erhitzen der Meeresoberfläche, die gerade speziell bei unserem Wetterphänomen in Österreich, was jetzt stattgefunden hat, sehr, sehr wichtig war. Wir haben das Thema Hagel, die Hagelkörner werden größer schlichtweg. Ja, wir haben das Thema, dass die Infrastruktur nicht mehr ausreichend dimensioniert ist zum Teil. Das heißt, man muss natürlich mit den Dimensionen, mit den Mengen an Regen, an Schnee, das ist im Schnee genau das Gleiche. Im Winter, wir haben zwar viele Winter, wo es wenig schneit, aber wenn es schneit, dann kann es schon richtig ordentlich schneiden. Also auch da wird es mehr, denke ich. Und da sind unsere Infrastrukturen nicht ganz gewappnet dafür. Und das sind wirklich große Gefährdungspotenziale, die da dahinter stecken. Temperaturanstieg, Wasser, Regen, Eis, all diese Themen.
Gibt es da jetzt spezifische, ich sage jetzt einmal, Sektoren, die besonders gefährdet sind versus anderen? Und wenn ja, welche wären das?
Also ich habe jetzt auch schon vorweggenommen, am Ende des Tages Infrastruktur ein sehr, sehr großes Thema. Also es sind alle Länder betroffen, der Bund, Bahnunternehmungen, wie wir gesehen haben, wo dann niemand mehr von Westen in den Osten kommt. Das ist das große Thema. In unserem Fall, wenn ich vom Westen sprechen darf, Bergbahnen, die gerade große Themen haben, wie gehe ich mit dem Klimawandel um? Habe ich überhaupt noch einen Schnee in ein paar Jahren? Habe ich irgendwo, wo ich Skifahren gehen will, langlaufen gehen will, einen Schnee? Habe ich den See noch in 10 Jahren vor meiner Tür, wo ich jeden Tag gern schwimmen gehe? Also all die Themen sind betroffen, wenn wir über Hitze oder am Ende des Tages über Schnee oder Nicht-Schnee reden. Ja.
Das ist jetzt ein spannender Ansatz, wenn wir jetzt sagen, okay, Bedeutung Schadensprävention. Was empfiehlt man den Bergbahnern, wenn es keinen Schnee mehr gibt?
Gibt gleich vielleicht dir dann weiter. Nur eines, was ich beobachte, weil ich vom Westen komme, ist, wir beschäftigen uns jetzt im Westen schon viel mehr mit dem Sommer. Wie bringe ich denn unsere Gäste, unsere Gästinnen auf den Berg im Sommer, wo wir früher die Bergbahnen geschlossen haben? Und jetzt geht es auch darum, ich glaube, es gibt schon Initiativen, wie man Schnee produzieren kann, auch nachhaltig. Mhm. Das sind alles so Themen, wo sich die Bergbahnen ganz intensiv damit beschäftigen und wo man umdenken muss. Ja.
Also wenn wir Klimaberatung machen, dann ist es natürlich basierend auf Szenarien. Das heißt, wir überlegen, was am konkreten Standort, in der konkreten Region tatsächlich sich in Zukunft entwickeln wird. Da gibt es ja auch schon Vorgaben von den Regulatorien, wie man das machen muss. Wir versuchen in unserer Herangehensweise nicht 100% den Regulatorien immer nur zu folgen, sondern versuchen auch bewusst zu schauen, wie die Wertschöpfungskette des jeweiligen betroffenen Industriebetriebes oder Tourismusbetriebes betroffen sein kann in der nächsten Zeit. Wir müssen ja unterscheiden bei der Klimathematik in akute Risiken und chronische Risiken. Die chronischen Risiken wirken sich langfristig aus, wie Temperaturanstieg. Aber die akuten sind tatsächlich diese Starkregenfälle. Und da müssen wir Szenarien aufbauen und ableitend von den Szenarien ergeben sich dann die typischen Maßnahmen, die zu setzen sind, sind organisatorische, können bauliche Maßnahmen sein, können technische Maßnahmen sein, aber natürlich auch geschäftsstrategische Maßnahmen. Da helfen wir allerdings den Unternehmen meistens, weil da sind wir natürlich nicht jetzt die Experten, aber wir müssen die Kunden dahin bringen, dass sie nachdenken, okay, jetzt, ich sage es jetzt ganz, ganz einfach, eine Skipiste wird halt dann im Sommer zur Mountainbike-Piste. Jetzt ist es wirklich vielleicht da. Aber es ist ein typisches Beispiel, in Schladming bauen sie jetzt mehr Mountainbike-Pisten als Skipisten. Nur als Beispiel, ja. Das können dann durchaus sinnvolle Auswirkungen sein für strategische Annahmen in Zukunft.
Und weil Sie sagen, kurzfristig und mittelfristig oder chronische Gefährdungen. Ja. Von welchen Zeiträumen sprechen wir da jeweils?
Die Regulatorien fordern auf, dass die Bewertungen bis 2060, 2050 vorausgedacht werden. Das ist halt wirtschaftlich ein bisschen in Frage zu stellen. Da muss der Betrieb wirklich schon klare Vision haben, dass er die nächsten 20 Jahre wirklich produziert. Das ist oft der Fall. Ein Hotel wird sicher nächsten 20 Jahre aktiv sein wollen. Dann macht es einen Sinn, auch so weit zu denken. Aber was jetzt wirklich konkret Maßnahmen betrifft, sind diese akuten Themen, die in den nächsten 3-4 Jahren, wo die Regulatorien jetzt nicht so einfordern, aber wir sehen es als wirklich wichtige Anforderung, dass man sich die nächsten 3, 4 Jahre, 5 Jahre anschaut. Und da schon jetzt beginnt, präventiv.
Das heißt, das ist eigentlich der Hauptfokus von der Klimaresilienzstrategie, die Sie fahren.
Also für den Kunden, ja. Aus Sicht des Kunden, ja. Das macht Sinn, weil er die nächsten 5 Jahre ganz einfach mindestens überleben möchte. Natürlich wird das langfristig, aber da muss er jetzt schon Maßnahmen ergreifen.
Das ist das, was Sie sozusagen auch unter Risk Engineering verstehen?
Ja, das ist so dieses...
Oder wie definiert man, oder was stelle ich mir genau darunter vor?
Also wenn Sie in London einen fragen, was ist ein Risk Engineer, wird er sich mit großen Fragezeichen anschauen. Der Risk Engineer ist eigentlich ein deutsch-englisches Wort für einen Sicherheitstechniker. Das heißt, die Sicherheitstechniker, die in ihren Genen haben, wir bilden ein Szenario und schauen, was kann man dagegen tun. Da gibt es Normen und Bestimmungen, was gibt es für Maßnahmen, und genau das ist unsere Profession.
Wie stelle ich mir denn so einen Vorgang vor, wenn es darum geht, sozusagen einem Kunden das Risiko einmal überhaupt zu eruieren? Wie läuft sowas Schritt für Schritt und gibt es da vielleicht ein paar konkretere Beispiele, damit man sich das auch vorstellen kann? Wir haben jetzt schon das Bergbahnenbeispiel gehabt, aber vielleicht auch gibt natürlich auch Themen wie produzierende Industrie, genau, oder Lebensmittel, genau, oder Handel, oder wie stelle ich mir das da vor?
Also wenn wir bei den Produzierenden bleiben, wenn Sie sagen, wie stelle ich mir den Prozess vor bei Klimaresilienz, dann ist es am einfachsten immer so, wir starten mal mit einem Gespräch mit dem Kunden und sagen, okay, wie wollen wir uns dem Thema widmen? Habt ihr schon irgendjemand Unternehmung, der sich damit beschäftigt? Habt ihr einen Risikotechniker, der ist unser Ansprechpartner? Wir gehen das und dann durchs Unternehmen gehen, wir gehen durch alle Prozesse durch und schauen uns in jedem Prozess an, wie kann sich das Thema Klimaveränderung, wie so richtig gesagt kommt, die Hitze, die mehr kommt, was für Klimaanlagen habt ihr in Stand, wie klimatisiert seid ihr, wie seid die Prozesse? Wir wissen aus der Vergangenheit, wo so viel Hitze war vor 2 Jahren und auch viele Feuerschäden, dass so ein Dreischichtbetrieb nicht immer förderlich ist, wenn so viel Hitze ist. Also da muss man alle Szenarien durchdenken und am Ende vom Tag schauen wir dann von den Risikengrößen her uns an, was ist das größere Risiko, das dich treffen kann und was ist das kleinere, und diskutieren nun mit dem Kunden, wo wollen wir ansetzen, wie wollen wir es verändern. Wenn Sie sagen, produzierendes Gewerbe, nur um ein Beispiel zu nehmen, wenn wir eine Bierbrauerei haben, die das Wasser aus dem nächsten Fluss bezieht heute, dann schauen wir natürlich drauf, ob in 20 Jahren, das kann man vorausschauen und sagen, wie schaut es dort aus in 20 Jahren, haben wir zu viel Wasser, was nicht gut ist für den Standort, oder haben wir zu wenig Wasser, dass wir das Bier nicht mehr produzieren können. Also dieses Szenario gehen wir mit dem Kunden auch durch und die überlegen dann wirklich, wenn er sagt, ich habe eine Strategie, die ist langfristig, ist es sinnvoll und notwendig, auch darüber nachzudenken, den Produktionsstandort eventuell in den nächsten 10 Jahren zu verlegen oder Teile davon zu verlegen. Soweit geht die Expertise und da die Diskussion mit dem Kunden.
Wie zuverlässig sind solche Langfristprognosen? Man hat ja teilweise das Gefühl, dass sich jetzt der Klimawandel deutlich schneller entwickelt, als die Prognosen immer gelautet haben. Also zumindest wirkt das so. Wie realistisch sind so Szenarien?
Ich habe jetzt unlängst in einem Medienbericht aus Süditalien, wo noch vor 3 Jahren ganz tolle Pflanzen standen sein und wir überall dann unsere Dinge bezogen haben, ein Bild gesehen, wo nichts mehr wächst und wo einfach keine Pflanze mehr wächst, die wird dann, also Olivenbäume irgendwie oder die Oliven, die wird dort bekommen. Also man kann schon sehen in den südlichen Regionen jetzt bei uns, es kommt schneller, wie wir glauben. Und wenn dort dann nichts mehr wächst, weil es so trocken ist und wo vorher noch Wasser war und wo in Süditalien alles gewachsen ist und wo wir die Mandarinen und Orangen herum jetzt nichts mehr ist, dann können wir erwarten und müssen erwarten, dass das Richtung Norden geht. Und wir sind ja ein Nachbarland von Italien. Also das wissen wir, was wir nicht einschätzen können, glaube ich, das kann kein Experte, ist es in 10 Jahren, in 20 Jahren oder in 30 Jahren.
Man spricht in der Regel von Worst-Case- und Best-Case-Szenarien. Die Wissenschaftler haben bestimmte Vorgaben auch von den Regulatorien, ihre Klimadaten in diese Kategorien einzuteilen. So, und jetzt kannst du entscheiden, nimmst du mal Best-Case, was wäre das Best-Case und was wäre ein Worst-Case-Szenario. Und so schauen dann unsere Berichte aus. Wir nehmen von den Wissenschaftlern die Klimadaten Best-Worst-Case und vergleichen die Konsequenzen. Es ist immer noch eine Grauzone natürlich, weil wir die Eintrittswahrscheinlichkeiten nicht wirklich jetzt dingfest machen können. Aber es ist auch so langfristig gesehen, glaube ich, ganz wichtig für einen Kunden, dass er weiß, okay, es kann Best Case, Worst Case, das an Investitionen erforderlich sein, um weiterhin tätig sein zu können.
Wie wichtig ist denn auch beispielsweise jetzt das Thema Lieferketten mitzudenken oder auch mitzuanalysieren, wenn es um Klimarisiko geht?
Ja, also ich denke, das ist in einem globalisierten Markt, so wie er ist und so wie er auch bleiben wird, unabdingbar. Wir haben nicht nur die Auswirkung dessen, der produziert an einem Standort X, an einem anderen Kontinent und dort Klimaänderungen erfährt. Wir haben auch die Auswirkung auf den Transportweg. Die Transportwege verändern sich, Meeressituation, die Meeresspiegel steigen, die Anlaufhäfen haben in Zukunft vielleicht mehr oder weniger Probleme, der eine oder andere Anlaufhafen. Die Transportmittel selbst, das heißt die LKWs, hat natürlich wiederum eine sehr, sehr enge Verknüpfung mit der CO2-Emission. Das heißt, wenn ich jetzt auch die Zulieferthematik mitdenke, ah, mein Produkt, wie viel CO2 wird verwendet, um das Produkt zu erzeugen, brauche ich ein anderes Produkt. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, das Produkt von A nach B zu transportieren. Wie viel CO2-Ausstoß bedeutet dies, wenn wir jetzt den Scope 3 hernehmen, wo das ja durchaus dann mit einfließen soll in Zukunft. Und wie wirkt sich das dann auf meinen Prozess aus? Das ist diese doppelte Betrachtung, ne? Meine Auswirkung aufs Klima und das Klima, die Klimawirkung auf mich, das muss ich ja bei den Zulieferern immer mitdenken. Mhm. Ja.
Und die analysieren Sie auch mit? Also
natürlich,
ist das Teil der Risikoanalyse, die Sie vornehmen?
Genau. Wir haben hier auch wiederum Experten. Diese Zuliefereranalysen muss man sich so vorstellen, da partizipiert man sehr stark von den international zur Verfügung stehenden Informationen im World Wide Web. Das heißt, da gibt's natürlich die AI-Komponente, die da sehr stark mitspielt. Gibt schon Mechanismen, ich gebe ganz einfach den Tier-1-Supplier ein und das System kann man sofort ausrechnen an Tier 2, Tier 2, Tier 3. Das System haben wir nicht, aber wir kaufen es uns zu. Die Expertisen gibt's und die binden wir mit ein bei unseren Analysen.
Mhm. Auf das Thema CO2-Fußabdruck reduzieren, weil wir es vorher gerade schon gerade angesprochen wurde, komme ich jetzt gleich. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Ja. Wenn ich diese Risk-Evaluierungen etc. mache, hat das dann eigentlich auch positiven Einfluss auf meine Versicherung?
Am Ende des Tages ja. Also wenn wir jetzt beim klassischen Risikomanagement so bleiben und wir sehen, dass das Risiko sehr gut ist, ist das ganz direkt verbunden mit unseren Underwriting-Teams, die Preise machen oder die Prämie für den Kunden vorschlagen. Und wir denken ja, wie der Gerd Zirtscher gesagt hat, in Szenarien. Und wenn das Risikomanagement gut ist und die Szenarien gut sind, dann ist auch die Prämie entsprechend positiv. Das sehen wir jeden Tag, dass ein gutes Risikomanagement beim Kunden auch sich absolut auswirkt in der Transparenz auch der Prämienfindung, in der Schadenssituation. Keiner wünscht sich einen Schaden. Wenn er da ist, dann sind wir als Versicherer da. Am Ende des Tages hat der Schaden aber immer einen Impact auf den Kunden selbst. Das ist ganz wichtig und Sie haben recht, ist einer der Haupttreiber im Industrieversicherungsgeschäft, dass Risk Engineering ganz direkt mit der Prämie verbunden ist.
Ja, dann kommen wir jetzt auch zu dem Thema, selbst CO2-Produktion zu reduzieren. Da beraten Sie ja auch. Mhm. Wie stelle ich mir da vor, wie läuft da so ein Prozess ab? Ist das schon Teil des Risikos oder kann man das zum Beispiel auch getrennt haben?
Also es ist absolut Teil des Risikos, so wie wir es wahrnehmen. Wie ich eingangs gesagt habe, es gibt diese Verknüpfung Risiko, Nachhaltigkeit, CO2, Klimawandel. Das spielt alles zusammen. Deswegen sehen wir ja unseren großen Mehrwert, den wir mitbringen, weil wir diese Gesamtbetrachtung mit einbringen. Auch hier wiederum vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ein Unternehmen, das eine Flaschenabfüllanlage verlegt, weil es aus Kostengründen einfacher ist, die Flaschenabfüllanlage 100 Kilometer weiter auf einem anderen Standort zu haben, wo ich ganz einfach mehr Bier produziere und daher in Zukunft aufgefordert bin, das Bier, das ich am Standort A, am ursprünglichen Standort erzeuge, mit LKWs dorthin zu transportieren, 100 Kilometer LKW, kann man sich ausrechnen, wie viel CO2-Emissionen da entstehen. Da hat offensichtlich die CO2-Bilanz nicht mitgespielt bei den Überlegungen. Und man muss ganz klar sagen, das spielt auch heute keine Rolle, noch immer keine Rolle bei diesen Überlegungen. Es ganz einfach wirklich reine wirtschaftliche Betrachtungsweise ist, mehr Bier, dafür Flaschenanlage dorthin, das CO2, das daraus entsteht, wird nicht mit in die Kalkulation hineingerechnet. Und da setzen wir an, weil das Gesamtblick bringen wir mit, dass wir sagen können, okay, wir wissen, wo CO2 entsteht. Und da muss man schauen, dass man das in die Bilanzen, in die Berechnung mit einbezieht. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr artificial, würde ich jetzt einmal sagen, sehr, 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 sehr zu verstehen, dass eine Klimaauswirkung sich negativ in Zukunft auf meine Wirtschaftlichkeit auswirkt. Da gibt's noch ein bisschen an Bedarf, aber wir versuchen es zumindest transparent zu machen.
Das heißt, Sie versuchen Bewusstsein zu schaffen beim Kunden, dass alles zusammenhängt.
Es ist natürlich ein Betriebsausfallsthema, Sie liefern Bier, es kann ein LKW-Unfall passieren, es hat verschiedene Komponenten. Ja. Zweites Beispiel vielleicht, um das ein bisschen transparenter zu machen, Energieverbrauch. Sie haben ein Hotel, das hat einen extremen Energieverbrauch heute. wird durch die Hitze oder durch die kälteren Temperaturen, wie auch immer, aufgefordert sein, Energie einzusparen, muss mehr dämmen, das heißt, der Dämmstoff muss verstärkt werden. Da gibt's eine ganz wichtige Maßnahme, der Dämmstoff sollte wenn möglich nicht brennbar sein und nicht mit CO2 erzeugt worden sein, zum Beispiel. Mhm. Also ein carbonhaltiger Dämmstoff, wie die berühmten Polyurethan-Schäume, sind ganz einfach enorm brennbar. Das Haus wird, so wie wir es heute leider Gottes haben, Styropor eingekleidete Hausfassaden sind nicht löschbar, das ist Öl. Wenn das Haus brennt, dann kannst du es nur abbrennen lassen und die Leute in Sicherheit bringen. Und genau um das geht's. Diese Berücksichtigung, Sicherheit auf der einen Seite, CO2 auf der anderen Seite zusammenzubringen und dieses transparenter zu machen, warum CO2 verhindern.
Auch da vielleicht können Sie ein bisschen so die Schritte durchgehen, wie das dann funktioniert, dass Sie feststellen, wo könnte man optimieren und wie weit geht denn das? Ich sage jetzt einmal, wenn man jetzt was produziert, man kann natürlich dann auch sagen, man verwendet andere Stoffe, die nachhaltiger sind. Wie weit geht also die Beratung?
Ich gebe jetzt einmal ein Extrembeispiel. Auf der einen Seite, das ist Stahlerzeugung. Stahlerzeugung braucht Koks, braucht Kohle, sonst kann man den Stahl nicht in der Güte erzeugen. Das ist einmal die eine Seite, das wird auch noch sehr lange dauern. Da werde ich mich nicht hinstellen und sagen, bitte wechselt jetzt endlich zum Wasserstoff, weil wir wissen genau, da wird geforscht, da wird versucht, dass dieses Wasserstoff verstärkt in Einsatz kommt, aber da ist man noch nicht so weit, das würden wir nie tun. Aber es gibt natürlich Bereiche, wo Stoffe und Materialien im Einsatz sind, die durchaus mit biologischen Stoffen ersetzbar sind. Besseres Beispiel, nehmen wir drehende Teile bei einer Walzanlage, die mit Schmiermittel geschützt wird, dass es keine Abnutzung, dass es nicht zu einer Abnutzung kommt. Da gibt es solche Schmiermittel und solche Schmiermittel. Und wir versuchen da zu forcieren, Betriebsstoffe, die nicht CO2 belastet sind, die gibt's auch schon mittlerweile. Und das kann man dann durchaus in die Bilanz mit hineinnehmen, mhm, beim Prozess.
Jetzt sind Sie ja ein Versicherer für die gesamte Breite. Das heißt, Sie haben ja alle Branchen, alle jetzt wahrscheinlich auch, also von der Bahn bis zum KMU, ich weiß nicht, haben Sie
ja
auch KMUs?
Ja, bis zum Physiotherapeuten.
Sie können ja schlecht jetzt in jedem kleinen technischen Bereich jetzt da auch die entsprechende Expertise haben, was es da für Materialien gibt, die vielleicht weniger CO2 belastet sind als andere. Also
vielleicht, ich übergebe dann gleich, die Idee ist, wir lernen von den Großen. Mhm. Weil wir dort sehr viel Erfahrung mitbringen, weil wir dort auch lernen. Und am Ende wollen wir unseren KMUs, ist der Großteil unserer Kunden, also die Masse unserer Kunden und in Österreich 94% aller Unternehmungen sind KMUs, wollen wir dann in unserem Fall mit digitalen Lösungen, mit MyUnica Business, unsere Plattform abholen und sagen, wenn er dort ein Thema hat, mit seinem Bauern gehabt, der liefert dann einen Lebensmittelgroßhandel und sagt, okay, ich werde jetzt gefragt, wie ich mein Glas wasche und wie das funktioniert und wo das Glas her ist, dann wird er bei uns auf unserer Plattform ein Formular finden, das er ganz easy befüllen kann, wo er sagen kann, ich fülle das aus, das ich habe, überträgt es dann seinen Lebensmittelhändler und dann ist die Geschichte erledigt. Also ja, Sie haben recht, wir werden nicht alle unsere 120.000 Firmenkunden persönlich besuchen können. Für die Großen haben wir die Experten, für die Kleinen werden wir Lösungen haben, dass er sehr einfach diese Fragestellungen, die er hat, bei uns abholen kann. Mhm.
Mhm. Ich glaube, er hat zwei wichtige Punkte, wie Christoph richtig gemeint hat. Wir müssen natürlich beim kleinen Kunden sehr, sehr effizient vorgehen. Weil natürlich ist er da nicht unbedingt das große Budget einer Beratungsleistung gegeben, sondern wir müssen schauen, dass wir von den Großen runterbrechen auf die Kleinen. Was kann ein kleiner Betrieb, Verarbeitungsbetrieb, Lagerbetrieb tatsächlich, was sind die Schlüsselpunkte, wo kann ich zwischen den Zeilen herauslesen? Das ist eine Komponente. Und die zweite Komponente ist auch wichtig zu erwähnen, wir machen es immer in Kooperation. Also wir wissen nicht besser, wie der Kunde, wie sein Geschäft läuft, sondern wir versuchen mit einem gewissen Mechanismus ihm dahin zu bringen, dass er nachdenkt und dass er von sich aus sein Wissen einbringt und richtig einbringt, um die richtigen Schlüsse aus unseren Annahmen zu ziehen. Also wir werden nie und nimmer besser wissen den Prozess wie unser Kunde selbst, aber wir können ihm guiden, wenn man so schön sagt. Wir können ihn hinführen.
Mhm. Also es ist quasi mehr der strategische Prozess.
Es ist ein sehr strategischer Prozess, absolut, absolut.
Man kann ja meistens nicht sehr schnell alles auf einmal lösen. Was wären denn so Quick Wins, die man sozusagen so ein paar erste Schritte, die man setzt, damit man ein bisschen was bewegt? Eben Quick Wins, gibt's da jetzt was Spezifisches, wo Sie sagen, das kann man eigentlich allen empfehlen?
Also am Ende vom Tag ja, also da komme ich wieder auf unsere KMUs zurück und die ja gerade alle damit leiden, dass wenn jemand einen Schrauben produziert, ein kleiner KMU gefragt wird, ja, wie ist denn das? Ich glaube, die Quick-Wins für uns sind, wir können relativ rasch unseren KMU-Kunden, unseren vielen Tools in die Hand geben und sagen, schau her, wenn du eine Fragestellung hast, da gibt es einmal unsere Homepage, einmal gibt es Monika Business oder unsere Experten, die erreichbar sind. Das ist das, was ich gerne erreichen möchte als einer der Geschäftsführer. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen Großen. Wir haben schon tolle Anfragen, die uns um Unterstützung bitten, weil wir eingangs erwähnt haben, wir als Unica haben ja schon Erfahrung mit dem Thema, wie wollen wir unsere Transformation vorantreiben. Und das ist das, wo wir sagen, möchten wir für heuer und Anfang nächstes Jahr erreichen und dann immer wieder aufbauen und immer mehr Kunden erreichen am Ende des Tages.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wenn der Kunde tatsächlich weiß, damit sichere ich meine Wertschöpfung ab und damit vermeide ich, oder ich bin jetzt zumindest, weiß ich genau, was negative Einwirkungen bedeuten und welche da im Wesentlichen für mich wichtig sind. Um konkrete Maßnahmen rasch zu erledigen, das ist immer, das kommt drauf an. Also ich denke, Wenn ich weiß, dass mein Hotel in Zukunft Gefahr läuft zu überhitzen, muss ich bauliche Maßnahmen jetzt schon in meine Budgetplanung einbringen. Das ist etwas, was sehr oft der Fall ist, weil unsere Gebäude allseits noch nicht so dimensioniert sind, dass sie diesen Temperaturanstieg standhalten können. Und das ist etwas, was sehr transparent ist und würde so ein Quick Win als Quick Win bezeichnen kann, weil das ist verständlich nachvollziehbar. Ja. Mhm. Das Business Continuity-Thema, ihm zu helfen, organisatorisch auch dafür gewappnet zu sein, sind Maßnahmen, die nicht so kostenintensiv sind, die tatsächlich oftmals kleinere organisatorische Veränderungen erfordern, wo man dem Kunden sehr, sehr viel Hilfe anbieten kann mit einem sehr kurzen Prozess in einer sehr kurzen Zeitspanne. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Mhm.
Was wäre so ein Rat, Kunden oder potenzielle Kunden, was sollten sie dringend tun? Was sollten sie angehen?
Also ich glaube, wieder bei den KMUs zu bleiben, weil ich glaube, dass die Großen ja eh schon mit uns oder anderen in Kontakt sind, weil sie Risk-Manager haben. Ich glaube, jeder Geschäftsführer, und ich weiß, er will schauen, dass sein Geschäft funktioniert, dass seine Mitarbeiter beschäftigt sind und dass am Ende vom Tag alle ernährt werden. Am Ende des Tages sollte sich schon mit den Risiken beschäftigen. Das würde ich gerne jenen empfehlen, auch gerne mit uns in Kontakt treten und zu überlegen. Nehmen wir den Boris von ganz Anfang her. Wir wollen auch mehr Frühwarnung betreiben. Wir sind gerade in Diskussionen, wie das besser geht, auch für Firmenkunden. Wir informieren unsere Privatkunden schon via Handy, ja, wenn was kommt. Firmenkunden noch nicht so, ist ein Thema. Und wenn er einfach sensibler wird zum Thema, ja, ich habe als Unternehmer auch das Risiko und das ist unser Anliegen, dann kann er, glaube ich, mit 2, 3 Themenstellungen einfach schon viel erreichen. Und dann wäre vielleicht beim Boris der eine oder andere KMU-Kunde nicht unter Wasser gestanden, weil er ganz einfach Vorkehrungen treffen hätte können. Und da wollen wir helfen. Und ich glaube, das in den Kopf zu bringen, da habe ich ein paar Risiken, nicht nur finanzielle, sondern auch das Thema Risiko, das, glaube ich, wäre wichtig, dass wir das in die Köpfe bringen. Und das wollen wir mit unserem Unternehmen versuchen.
Genau, ja. Also das ist absolut wichtig zu verstehen, dass der KMU, der kleine Mittelbetrieb, ganz einfach keine Ressourcen hat für das Thema, aber er muss unbedingt beginnen, darüber nachzudenken, wie kann er es lösen. Man schiebt es ihm auf die Seite, es liegt in der Natur unseres Behaviors, unseres Denkens, dass wir immer das Schlechte wegschieben und nicht, aber Prävention ist nun mal, erfordert nun mal, dass ich beginne nachzudenken und das würde ich schon anraten, auch dem kleinen Mittelbetrieb, immer wieder drüber nachzudenken. Und da stehen wir zur Verfügung, um ihm dabei zu helfen.
Ja, vielen Dank, Herr Sirocek. Herr Kapfinger, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke und war sehr spannend. Dankeschön. Danke.
Sie hörten einen Podcast zur Schwerpunktwoche Dekarbonisierung. Alle weiteren Experten-Talks finden Sie unter diepresse.com/dekarbonisierung. Wir bedanken uns fürs Zuhören.